HR Info. Kulturlust.
Mit Christian Sprenger.
Ich bin vom britischen Geheimdienst. Mein Name ist Bond. James Bond.
Ach nein.
Tatsächlich?
Ja.
Da ist er wieder, James Bond. Und mal ehrlich, wir wissen alle, wie dieser neue Bond-Film ausgeht. Und trotzdem wird er auch in Deutschland wieder ein Riesenerfolg werden. Warum James Bond im echten Leben ein Fall für den Psychiater wäre und ob Spectre, so heißt der neue Bond, wirklich ein guter Film ist, das sagen wir Ihnen in unserer Bond-Ausgabe hier in der Kulturlust.
Guten Abend, 007. Ich heiße James Bond. Erwarten Sie von mir, dass ich rede?
Nein, Mr. Bond. Ich erwarte von Ihnen, dass Sie sterben. Es gibt nichts, was Sie mir erzählen könnten, das ich nicht schon wüsste.
Sie haben nur etwas vergessen. Wenn ich mich nicht mehr melde, werde ich von 008 ersetzt.
Ich hoffe zuversichtlich, dass er mehr Erfolg hat.
Erfolgreicher als 007 ist keiner und 008? Geschenkt. Den wird's nie geben. So blöd kann ja auch niemand sein, einen beispiellos erfolgreichen Filmhelden sterben zu lassen. In England hat Spectre übrigens den erfolgreichsten Kinostart aller Zeiten hingelegt. Seit 53 Jahren rauscht Bond schon durch unsere Kinos. Der 24. Bond-Film ist auch bei uns angelaufen, in dem sich der 6. Schauspieler als der Agent seiner Majestät beweisen muss. Bevor wir schauen, wie der neue Bond-Film geworden ist, gucken wir mal zurück auf die Bonds und wie sie Geschichte geschrieben haben.
1962 startete James Bond seinen Siegeszug durch die Kinos in der ganzen Welt. Der britische Journalist Ian Fleming hatte sich 007 als Romanfigur ausgedacht. Die Vögel der westindischen Inseln war eines von Flemings Lieblingsbüchern, dessen Autor James Bond. So fand Fleming den Namen des heute berühmtesten Geheimagenten der Welt.
Guten Abend, 007. Ich heiße James Bond.
Ein Bestattungsunternehmer namens Broccoli und sein Partner Salzman waren auf der Suche nach einer lukrativen Geldquelle. Produzieren wir doch einfach Filme, dachten die beiden, kauften die Rechte an einigen von Flemings Bond-Romanen und konnten 1962, nachdem viele Studios abgelehnt hatten, mit den Dreharbeiten zu Dr. No beginnen.
Überlegen Sie sich Ihre nächste geistreiche Bemerkung sorgfältig, Mr. Bond, es wird vielleicht Ihre letzte sein.
Milchmann und Sargpolierer, das waren die Berufe eines gewissen Sean Connery, bevor man ihn entdeckte. Dieser Typ ist unser Bond, befahl Broccoli. Aus dem kleinen Sean wurde ein Weltstar. Nach 6 James-Bond-Filmen und einem dramatischen Haarverlust hatte Connery dann die Nase voll von 007 und dem hämischen Gegrinse über sein Toupet. Der Ur-Bond machte Platz für seine Nachfolger.
Ich bin vom britischen Geheimdienst. Mein Name ist Bond. James Bond.
Ach nein.
Tatsächlich?
Ja.
Ein durchgeknallter Bösewicht, der die Welt beherrschen will. Fantastische technische Apparaturen, exotische Schauplätze, eine schmachtende Miss Moneypenny, Q, der Meister der Spezialwaffen und natürlich die Bond-Girls, das dekorative Spielzeug des 007. Und Miss Moneypenny hat sich emanzipiert.
Guten Abend, Moneypenny.
Guten Abend, James. Wissen Sie, dieses Verhalten könnte man als sexuelle Belästigung bezeichnen.
Wirklich? Welche Strafe steht darauf?
James Bond steht immer noch für Action, Witz, spektakuläre Geschichten. Die Bond-Filme konnten sich locker gegen das übermächtige Special-Effekt-Kino behaupten. Bond ist eben Kult und Bond-Filme sind Popcorn-Kino pur.
Soweit also die Zutaten für einen echten Bond-Film. Spectre heißt der Neue. Und wie ist er denn jetzt geworden? Hier kommt der Filmcheck.
HR Info. Der Filmcheck.
Es gibt nicht einen Menschen beim MI6, der nicht darüber spricht.
Und über was genau wird gesprochen?
Darüber, dass Sie in Mexiko einen Schritt zu weit gegangen sind. Dass Sie erledigt sind.
Und was glauben Sie?
Ich glaube, Sie fangen gerade erst an.
Der britische Geheimdienst und seine wohl schönste Chefsekretärin Moneypenny sind Kummer gewohnt. Ihr Doppel-Null-Agent James Bond war auf eigene Rechnung unterwegs und hat einigen nicht nur diplomatischen Schaden angerichtet. So wird 007 selbstverständlich suspendiert, was ihn ebenso selbstverständlich nicht die Bohne interessiert. Der Grund ist eine mysteriöse Botschaft aus der Vergangenheit, die Bond auf die Spur eines geheimen Netzwerks namens Spectre führt. Dessen Chef scheint ein alter Bekannter zu sein.
Information ist alles.
Oder nicht?
Zum Beispiel dürftest du inzwischen wissen, dass das Doppel-Null-Programm offiziell tot ist. Weshalb ich mir meine Gedanken mache, wieso du gekommen bist.
Also James, wieso bist du gekommen?
Um dich zu töten.
Und ich dachte, du wärst hier, um zu sterben.
Tja, alles eine Frage der Perspektive.
Richtig. Und im Fall von James Bond führt die gerne mal durch ein Zielfernrohr.
Die Schauspieler.
Daniel Craig ist mit Sicherheit einer der coolsten Bonds, die es bisher gegeben hat. Auch Inspector ist ihm der Spaß an der Figur nach wie vor anzumerken. Oscar-Preisträger Christoph Waltz als Bond-Bösewicht ist genauso, wie man ihn erwartet. Großartig. Die Französin Léa Seydoux als Bonds Fräulein in Nöten präsentiert sich als wahre Wohltat. Zeitgemäß kreischt sie weder hilflos rum, noch stolpert sie dem Superagenten wimpernklimpernd hinterher. Was damit zu tun haben könnte, dass die 30-Jährige schon mehrmals für den französischen Filmpreis César nominiert war und eine Goldene Palme gewonnen hat. Erholsam an dieser Besetzung auch, sowohl Seydoux als auch Bond-Girl Monica Bellucci sind nicht die üblichen Hollywood-Hungerhaken, sondern richtige Frauen.
Der Regisseur
Sam Mendes hat mit Skyfall den erfolgreichsten Bond-Film aller Zeiten gedreht. Dabei ist der Mann, der für American Beauty einen Oscar gewann, vor allem ein ausgewiesener Shakespeare-Experte. Mit Spectre hat Mendes wieder einen actiongeladenen 007-Thriller geschaffen, der mit viel Stilsicherheit und schnellen Schnitten überzeugt. Mendes einziger Gegner ist dabei er selbst, weil er mit Spectre an sein Bond-Debüt nicht heranreicht.
Sehenswert?
Absolut. Die Hintergrundgeschichte ist selbst für Bond-Verhältnisse ziemlich konstruiert, aber das ist Jammern auf hohem Niveau. Spectre greift ein brisantes, aktuelles Thema auf, den menschlichen Faktor in einer Welt der totalen Überwachung. Mit wohldosiertem Humor nimmt man sich im Auftrag ihrer Majestät immer wieder selbst auf die Schippe. Und wenn es allzu albern und altmodisch wird, dann kann man das ja mit einem Wodka-Martini runterspülen.
Wenn Sie jetzt nicht gehen, sterben wir zusammen.
Ich kann mir schlimmere Tode vorstellen.
Sind Sie offensichtlich verrückt, Mr.
Bond. James Bond.
HR Info, der Filmcheck. Auch auf hrinforadio.de.
Unsere Filmcheckerin Simone von der Forst ist hingerissen vom neuen Bond. Dabei hat sie wahrscheinlich übersehen, dass James Bond ein frauenfeindlicher Alkoholiker ist, der auch noch eine massive Zwangsstörung hat. Im echten Leben wäre Bond kein Held. Das darf nicht sein. Ist aber so. Gabi Biesinger hat mal nachgefragt.
Als Judi Dench 1995 ihre Rolle als neue Geheimdienstchefin M im Film GoldenEye antrat, ließ sie Mr. Bond, damals Pierce Brosnan, sehr deutlich wissen, wie sie über ihn dachte.
I think you're a sexist, misogynist dinosaur.
Ich halte sie für einen sexistischen, frauenfeindlichen Dinosaurier.
Wollen wir vorher noch etwas plaudern?
Vorher, aber eigentlich ungern, aber weil sie es sind.
Vor ein paar Wochen legte dann der aktuelle James-Bond-Darsteller Daniel Craig selbst in einem Interview nach. Bond ist ein trauriger, einsamer, sexistischer Frauenfeind. Dem kann ich nur zustimmen, lacht Mary Evans, Professorin für Geschlechterforschung an der London School of Economics.
I entirely agree with that. I think he is sad.
Er fühlt sich total unwohl, wenn er auf sich allein gestellt ist. Er muss immer beschützt werden durch eine Waffe, ein schnelles Auto oder irgendein technisches Spielzeug.
Car or some other kind of mechanical toy.
Und wenn eine Frau in den Bond-Filmen auftaucht, dann ist ihr Schicksal meistens schnell besiegelt.
You know, if a woman comes on screen, she's either going to get immediately shot by Bond or end up in bed with him.
Entweder er tötet sie oder landet mit ihr im Bett. Dabei findet Evans gar nicht, dass Bond-Girls auch früher immer nur als Betthäschen dargestellt wurden.
When I think of Ursula Andress coming out of the sea, that's about a very feisty woman.
Ursula Andress, wie sie damals aus dem Wasser stieg, war eine sehr resolute Persönlichkeit. Filmkritiker Guy Lodge ist angesichts des neuen Bond-Films Spectre aber ziemlich ernüchtert. Seine Meinung, die Gleichberechtigungsdebatte sei an den Bond-Produzenten vorbeigegangen.
The kind of current feminist wave hasn't quite reached the Bond franchise yet.
Frauen sind noch immer nur Beiwerk, zum Beispiel Léa Seydoux. Die soll eine hochqualifizierte Ärztin sein, davon merkt man aber wenig. Sie ist trotzdem nur dazu da, um neben Bond toll auszusehen und hübsche Kleider zu tragen. Die Rolle hätte man komplexer anlegen können. Und Monica Bellucci's Können wird in einer einzigen Szene einfach komplett verschwendet.
Egregiously wasted in one scene.
Bei Bellucci wurde stets betont, dass sie schon 51 Jahre alt ist und trotzdem ein Bond-Girl spielen darf. Ein Grund für Applaus? Sicher nicht, meint Wissenschaftlerin Mary Evans.
I don't think it's an achievement. I think everyone knows how old Daniel Craig is. And pairing him with an 18-year-old would just look like child abuse, really.
Wenn man Daniel Craig mit seinen 47 Jahren eine 18-Jährige an die Seite gestellt hätte, das hätte ja gewirkt wie Kindesmissbrauch. Bonds Lebensstil, die vielen Drinks, die er kippt, die Schlägereien, der mutmaßlich ungeschützte Sex. In Wirklichkeit wäre der Mann ein ziemlich kaputter Typ und würde einfach fertig aussehen.
If he spent all his life doing what he does, he'd look worn out, he'd be scarred. So that is complete fantasy.
Er hätte Narben, sein Erscheinungsbild ist pure Fantasie. Dass ein weltweites Kinopublikum trotzdem so auf den Agenten ihrer Majestät abfährt, erklärt Mary Evans mit dem einfachen Wunsch nach Flucht aus dem eigenen Alltag.
Bond in a way taps into some of that. You just want to blast your way through the situation. So I think there's a lot of that going on.
Jeder würde sich gerne manchmal wie Bond mit Gewalt aus bestimmten Situationen befreien. Dabei kommt Bond ihr keinesfalls als Superheld vor, sondern eher wie ein Halbwüchsiger, der in seinem Zimmer auf seiner Playstation Leute abballert.
I don't think he's a superhero at all. I mean, he kind of is the adolescent boy in his bedroom, gunning down people on the Playstation.
Man muss ja nicht immer alles so realistisch sehen. Kommen wir zur Musik. Bei Bond gibt's ja immer einen neuen Song zum Film. Bei Spectre kommt der von Sam Smith und heißt Writings on the Wall. 'Cause the writing's on the wall. Und dieser Bond-Song ist diesmal so überhaupt nicht gut angekommen. Writings on the Wall ist näher am Eurovision Song Contest als am Agenten ihrer Majestät, schrieb zum Beispiel Spiegel Online. Auch Sam Smith, der die Musik ja gemacht hat, meinte, naja, Nummer 1 wird das wohl nicht werden. Und da wäre er in bester Gesellschaft gewesen. Es hat nämlich noch nie ein Bond-Song an die Spitze der englischen Charts geschafft. Writings on the Wall hat es jetzt aber doch hingekriegt. Und kommen wir jetzt aber mal zu dieser Musik, die zum Bond-Markenzeichen geworden ist. Das ist der Klassiker, daran erkennt jeder. Hier geht's um James Bond. Wie die Titelmelodie entstanden ist, das sagt uns jetzt Jan Tussing.
Die James Bond-Titelmelodie wurde für den allerersten Film Dr. No komponiert, 1962. Komponist war der Brite Monty Norman.
Norman went down to Jamaica and hung out during shooting and wrote some songs down there.
Norman fuhr an den Filmset nach Jamaica und schrieb einige Lieder vor Ort. Aber die Erkennungsmelodie für den Spion 007 fand er erst nach seiner Rückkehr nach London. Er zog einen alten Song aus der Schublade, den er geschrieben hatte und aufpolieren wollte, um die dunkle, mysteriöse Note einzubringen.
Dark sounding, somewhat mysterious signature for this secret agent that might work.
John Burlingame ist Professor für Musikgeschichte des Films an der Universität von Südkalifornien, USC.
So he took it to one of the most popular performers of his time, John Barry.
Norman brachte das Lied zu John Barry, einem der bedeutendsten Aufnahmekünstler in London, und der machte aus der Melodie ein Arrangement für den Film. Das klang mysteriös, sexy und explosiv. Die James Bond Melodie, die wir alle kennen.
The James Bond theme that we all know.
John Barry komponierte die Musik für weitere 11 Filme und hat damit 007 seine Erkennungsmelodie aufgedrückt.
You can argue.
Man kann wohl behaupten, dass die James Bond-Titelmelodie so spezifisch ist, dass, wenn sie weniger dynamisch und aufregend geworden wäre, die Filme auch nicht so erfolgreich wären. Die Titelmelodie ist die erfolgreichste Musik, die jemals aus einem Film hervorgegangen ist.
The Jaws theme, everybody knows. The Star Wars theme, everybody knows.
Jeder kennt die Musik vom Weißen Hai oder von Star Wars oder Superman. So viele von ihnen sind von John Williams, die nun weltweit bekannt sind. Aber die James-Bond-Musik gehört zu den Top 5 Erkennungsmelodien. Wenn du die ersten 4 Töne hörst,
Bassline Notes coming up, da 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 da, you know it's Bond coming.
Weißt du, es ist James Bond.
Musik erfolgreich, Filme erfolgreich, Schauspieler erfolgreich, super Idee, aber wer hatte die nochmal? Ian Fleming war's. Er hat James Bond erfunden und was man für einen erfolgreichen Thriller braucht, das hat er von Anfang an gewusst.
Ich habe mich gefragt, was die Zutaten für einen wirklich spannenden Thriller sind. Man braucht Tempo, das sollte schon auf der ersten Seite da sein und anhalten. Außerdem braucht man Gewalt und ein gewisses Maß an Sex. Und notwendig ist ein einfacher Plot. Die Menschen wollen am Ende wissen, was los war. Als der erste Bond herauskam, war Fleming bereits 45 Jahre alt. In London 1908 geboren, stammte er aus einer angesehenen und wohlhabenden englischen Familie. Er hatte Probleme, aus dem Schatten seines erfolgreichen, früh verstorbenen Vaters und seines älteren Bruders herauszutreten. An der Eliteschule in Eton und an der Militärakademie kam er nicht klar. Erst als ihn seine Mutter 1927 ins österreichische Kitzbühel schickte, fand der Sohn seinen eigenen Weg. Er studierte mehrere Sprachen, war dann als Journalist und Banker tätig, bis er 1939 zum Geheimdienst der Marine ging. Er kannte also das Metier, über das er schrieb.
Mein führender Charakter James Bond sollte eigentlich nie ein Held sein. Er sollte ein Instrument sein, von der Regierung ausgewählt. Er sollte in bizarre und abstruse Situationen geraten und sich mehr oder weniger aus diesen Situationen herausschießen und so immer aus allem herauskommen. Fleming hat seine Bond-Romane gerne auf Jamaika geschrieben, das er in den letzten Kriegsjahren kennengelernt hatte. Er besaß dort ein einfaches Haus am Strand, das er Golden Eye nannte. Dort verlebte er gerne die Wintermonate. Hier traf er auch seine spätere Frau Anne, die er 1952 heiratete. Ich habe jedes Jahr 2 Monate Urlaub in Jamaika. Das steht in meinem Vertrag mit der Sunday Times. Da setze ich mich hin und schreibe ein Buch. Jedes Jahr eines in 2 Monaten. Als Brite ausgestattet mit dem richtigen Humor, konnte sich Fleming sehr gut lustig machen über seinen Romanhelden. Mein sogenannter Held hat immer eine gute Zeit. Am Ende besiegt er den Bösewicht, er bekommt die Frau und dient erfolgreich der Regierung. Aber bis es soweit ist, muss er ein bisschen leiden, als Preis für seinen Erfolg. Mit diesem Rezept ist Fleming zu einem höchst erfolgreichen und wohlhabenden Autor geworden. 12 Bond-Romane und 9 Kurzgeschichten mit dem Agenten 007 hinterließ er, als er 1964 im Alter von nur 56 Jahren nach einem Herzinfarkt starb. Sein Lebensstil mit Rauchen, Trinken und fettreichem Essen hat wohl zu diesem frühen Tod beigetragen. Den ganz großen Erfolg seiner James-Bond-Figur auf der Leinwand hat Fleming nicht mehr erlebt.
Für Verbrechen haben die Engländer ja einfach ein Faible. Wahrscheinlich auch ein Grund, warum James Bond seit über 50 Jahren die Bösen so erfolgreich jagt. Die Faszination für das Böse hat in London sogar ein Museum. Und jetzt wird's richtig interessant. Das ist ein geheimes Museum. Das sogenannte Black Museum gibt's seit 1875. Rein durfte aber kaum jemand. Und das hat sich jetzt geändert. Bis zum April 2016 zeigt das Museum London die versteckten Exponate. Gabi Biesinger war für uns da.
The Black Museum. The repository of death.
Ein Depot des Todes hinter diesen grimmigen Mauern verbirgt sich. Ein Lagerhaus für Mord und Totschlag.
He's a warehouse of homicide.
Zum ersten Mal kann im Museum of London jetzt jeder sehen, was sonst im Crime Museum, dem Kriminalmuseum, wie die verborgene Sammlung offiziell heißt, in den Vitrinen schlummert. Das könnte eine einmalige Chance sein, wirbt Kuratorin Jackie Keely.
It's a collection that they will really probably not get a chance to see again.
Das Crime Museum wird von Scotland Yard betrieben und dient der Ausbildung von Polizisten und Ermittlern. Die können dort etwas über die spektakulären Kriminalfälle der britischen Geschichte erfahren. Die Ausstellungsmacher wollten den Mythen um das geheime Museum etwas entgegensetzen und zeigen darum einen Teil der Sammlung jetzt öffentlich. Das war natürlich eine Gratwanderung.
Here was this collection that there have been so many rumors about, so many, it's so secret. Of course, that was very challenging. There's a lot of issues there. You don't want to overglamorize things.
Man muss aufpassen, dass man die Kriminalfälle nicht zu reißerisch schildert. Zum Beispiel die Geschichte mit dem großen Postraub. Ronnie Biggs und seine Kumpanen wurden weltweit bekannt, als sie 1963 einen Postzug überfielen und Millionen Pfund erbeuteten. Die spektakuläre Flucht nach Südamerika machte die Posträuber zu Stars. In den Vitrinen sieht man eine Champagnerflasche, mit der sie in ihrem Versteck feiern wollten, ein Rasierwasserflakon, Geschirr mit Fingerabdrücken. Wir zeigen einerseits diese Alltagsgegenstände, aber auch ein Foto des Zugführers mit einem Kopfverband. Er wurde von der Bande niedergeschlagen und schwer verletzt. Er starb wenige Jahre nach dem Überfall. Seine Familie würde sagen, er hat sich nie davon erholt. Er ist ein Opfer dieses Raubzugs und wird oft vergessen. Erstaunlich ist, welch fantasievolle Waffen sich Verbrecher zusammenbastelten. Manche Ausstellungsstücke würde man eher in der Requisitenkammer eines James-Bond-Films vermuten. Ein Stockschirm zum Schießen, ein Siegelring mit ausklappbaren Mini-Messern, ein Koffer mit eingebauter Giftspritze, mit dem man im Vorbeigehen unauffällig töten konnte. Aber auch die Kriminaltechnik konnte mit der Fantasie der Verbrecher mithalten. Schon 1949 überführten Gerichtsmediziner einen Mörder, der sein Opfer in einem Säurebad aufgelöst hatte. Die Gallensteine des Opfers hatten der Säure standgehalten und sind in der Ausstellung zu sehen. Auch wenn kein Blut oder offensichtlicher Horror gezeigt wird, bittet Kuratorin Jackie Keely Eltern doch zu überlegen, ob sie ihre Kinder mitbringen möchten. Wir zeigen nicht nur Waffen, sondern präsentieren Themen wie Abtreibung, Mord, Gewalt, Terrorismus. Da ist es nur fair, wenn wir Eltern vorwarnen. Bedenken, dass ein junger Möchtegern-Gangster durch die Ausstellung auf kriminelle Ideen kommen könnte, die hat Keely übrigens nicht.
I think a young thug would get the inspiration nowadays from the internet, and I doubt that they'll be paying the entrance fee and coming to the museum to get inspiration.
Dafür gibt es das Internet. Ich bezweifle sehr, dass jemand Geld für eine Eintrittskarte ausgeben würde, um sich zu Verbrechen inspirieren zu lassen.
Würden Sie Geld für eine Eintrittskarte ausgeben, um Werbung zu sehen? Wahrscheinlich nicht. Jan Gerschow, der Leiter des Historischen Museums, sagt aber genau das in unserem Kulturtipp. Gehen Sie ins Museum für Kommunikation Frankfurt und schauen Sie sich Werbung an.
HR Info. Kulturtipp.
Lassen Sie sich verführen und berühren von den Werbekampagnen der letzten 70 Jahre im Museum für Kommunikation. Da geht es um alle Reden vom Wetter, wir nicht. Es geht um Persil, nur Persil. Es geht um den Fiat Panda, die tolle Kiste. Es geht um sexy, mini, super flower, pop-up, Cola. Es geht von den 50er Jahren bis heute. 70 Werbekampagnen, 350 Plakate, chronologisch aufgereiht, eine Zeitreise, wo wirklich für jede Generation Gefühle und Erinnerungen drinstecken. Manche Sachen haben sich wirklich tief eingegraben ins kollektive Gedächtnis. Sie sind der Zeitgeist. Und wenn man was über die 60er, 70er, 80er Jahre wissen will, wie fühlte sich das an damals, kann man das eigentlich am besten in diesen Werbespots tun. Es ist ja auch eine Ausstellung, wenn man so will, über die Geschichte der Bundesrepublik, aber das ist eben auch im Gegenüber ausschnittweise der DDR-Werbung dort zu sehen. Das sind große Plakatwände, die diese 70 Jahre abbilden, immer wieder natürlich mit Medienstationen, wo man dann hören oder sehen kann. Ich kann aber auch einen Eyescanner-Test machen, also wo gucke ich eigentlich hin, wenn ich ein Plakat mehr ansehe. Es gibt auch so einen Emo-Scan. Also solche Mittel der Forschung sozusagen, die dahinter steckt, Meinungsumfragen, das kann man selbst als Besucher erleben. Man lernt sehr, sehr viel über die Mechanismen der Werbung, lernt natürlich auch Werbung zu dekonstruieren, aber verliert nicht die Lust und die Freude an den tollen Ideen, die diese Werber hatten.
Das war der Kulturtipp von Jan Gerschow, der Leiter des Historischen Museums Frankfurt. Er empfiehlt die Ausstellung Berührt, Verführt, Werbekampagnen, die Geschichte machten. Die Ausstellung ist noch bis Ende August 2016 zu sehen im Frankfurter Museum für Kommunikation. Das war's mit der Kulturlust. Die Sendung können Sie natürlich online hören auf unserer Webseite hrinforadio.de. Mein Name ist Christian Sprenger.